بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister und herzlich willkommen zum 20. Juz. Und zwar machen wir weiter mit Surat An-Naml. Und in Surat An-Naml werden noch fünf Fragen bezüglich des Tauhid gestellt. Und zwar ist die erste Frage die Aussage Allahs Azza wa Jal: Ist besser, wer die Himmel und die Erde erschaffen hat und für euch vom Himmel Wasser herabkommen lässt, durch das wir in Entzücken versetzende, umfriedete Gärten wachsen lassen, deren Bäume unmöglich ihr wachsen lassen könntet? Gibt es denn einen anderen Gott neben Allah? Nein, vielmehr sind sie Leute, die Allah andere gleichsetzen. Ayah 60. Die zweite Frage: Oder ist besser, wer die Erde zu einem festen Grund gemacht und Flüsse durch sie gemacht und festgegründete Berge auf ihr gemacht und zwischen den beiden Meeren eine Schranke gemacht hat? Gibt es denn einen anderen Gott neben Allah? Aber nein, die meisten von ihnen wissen nicht. Ayah 61. Die dritte Frage lautet: Oder ist besser, wer den in einer Notlage Befindlichen erhört, wenn er ihn anruft und das Böse hinwegnimmt und euch zu Nachfolgern auf der Erde macht? Gibt es einen anderen Gott neben Allah? Wie wenig ihr bedenkt. Ayah 62. Die vierte Frage: Oder ist besser, wer euch in den Finsternissen des Festlandes und des Meeres den rechten Weg leitet, und wer die Winde als Frohboten seiner Barmherzigkeit voraussendet? Gibt es denn einen anderen Gott neben Allah? Erhaben ist Allah über das, was sie ihm beigesellen. Ayah 63. Die fünfte Frage: Oder ist besser, wer die Schöpfung am Anfang macht und sie hierauf wiederholt? Und wer euch vom Himmel und von der Erde versorgt? Gibt es denn einen anderen Gott neben Allah? Sag, bringt euren Beweis vor, wenn ihr wahrhaftig seid. Ayah 64. Zum Ende der Sura beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala das Ende der Welt, indem er sagt: Und denke an den Tag, da ins Horn geblasen wird und da all diejenigen erschrecken, die in den Himmeln und die auf der Erde sind, außer wer Allah will, und alle kommen in Demut zu ihm. Ayah 87. Die nächste Sura ist Surat Al-Qasas, die Geschichten, und das ist eine mekkanische Sura. Diese Sura beginnt mit den Buchstaben Ta, Sin, Mim, und danach wird die Kindheit von Musa a.s. erklärt und wie seine Mutter ihn gestillt hat, beziehungsweise wie sie ihn in den Fluss gelegt hat, um danach wieder zu ihm zu gelangen. So sagt Allah Azza wa Jal: Und wir gaben der Mutter Musas ein, stille ihn. Und wenn du um ihn fürchtest, dann setze ihn in das Wasser und fürchte dich nicht und sei nicht traurig. Wir werden ihn dir zurückbringen und ihn zu einem der Gesandten machen. Ayah 7. Dieses Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala, was die Mutter von Musa gezeigt hat, ist gewaltig. Denn eine Mutter wird wohl kaum ihren Sohn in einen Fluss legen, der eine starke Strömung hat und der wegfließt und wo es keinen Schutz gibt und wo sie auch nicht ihn aus der Ferne weiter beobachten kann, weil er wird ja dahin fließen. Doch hier zeigt sich dieses Vertrauen von der Mutter von Musa a.s. Und so wie Allah azza wa jal Ismail mitten in der Wüste bewahrt hat, hat Allah azza wa jal auch Musa mitten im Wasser bewahrt. Und in beiden Geschichten, der Geschichte von Ismail a.s. als Kind, als Kleinkind, und in der Geschichte von Musa a.s., erkennen wir, wie gewaltig der Glaube dieser Mütter war. Die Mutter von Ismail und die Mutter von Musa a.s. Und zwar haben sie überhaupt nicht gezögert, keinen Moment gezögert, das Gebot Allahs umzusetzen. Das, was ihnen Allah auferlegt hat, auch wirklich umzusetzen. Aber sie haben auf Allah azza wa jal vertraut und sie wussten, dass Allah azza wa jal sie nicht im Stich lassen wird. Und dieses Verhalten der Mütter beeinflusste ihre Kinder in der Zukunft. Wir sehen, dass Jahre später Ismail a.s. zu seinem Vater gesagt hat, als er ihm berichtet hat, dass er ihn opfern muss, dann sagte Ismail, tue, was dir befohlen wurde. So vertraute er auch auf Allah. Warum? Weil er so erzogen wurde. Seine Mutter hat es ihm vorgelebt. Und so auch bei Musa a.s., als er vor dem Meer stand und seine Anhänger gesagt haben, wir sind verloren, ja, hinter uns ist Pharaon, vor uns ist das Meer, es gibt kein Entkommen mehr. In diesem Moment sagte er, keineswegs, Allah azza wa jal wird mich leiten. Woher hatte er diese Kraft? Ja, weil er so erzogen wurde. Seine Mutter war voller Iman und sie hat ihn erzogen. Und hier sehen wir, wie Allah azza wa jal genau das benutzt, was einst vielleicht für den einen oder anderen als unmöglich vorkam, wie Allah azza wa jal genau dasselbe benutzt, damit Allah azza wa jal diese Menschen rettet. Ismail wäre fast gestorben mitten in der Wüste. Aber weil seine Mutter an Allah fest geglaubt hat, hat Allah Ismail dann tatsächlich vor dem Tod gerettet, vor dem Tod durch das Messer. Und so wie die Mutter von Musa auf Allah vertraut hat und ihren Sohn ins Wasser gelegt hat, so hat Allah Azza wa Jal ihren Sohn Jahre später gerettet vor dem Wasser und hat das Meer sich spalten lassen, sodass ein Weg geebnet wurde für Musa a.s. Und daraus lernen wir eine wichtige Lehre. Wenn du deine Kinder erziehen möchtest, dann lebe die Religion vor. Erziehung ist nicht ein Vortrag oder mehrere Vorträge. Erziehung bedeutet vorbildlich den Islam vorleben. Anschließend wird erzählt, wie Musa a.s. jemanden versehentlich getötet hat. So stritten sich zwei Männer, nämlich einer aus dem Volk Musas und einer aus dem Volk Pharaons. Und so eilte er zu Hilfe und schlug den einen und so starb er. Und er fühlte sich nicht mehr in der Stadt sicher, a.s. Und als wieder ein Streit zwischen diesem Anhänger von Musa a.s. aus Musas Volk mit einem von Pharaons Volk stattgefunden hat, tadelte er ihn, wie er denn schon wieder so einen Streit haben kann. Aber Musa wollte wieder ihm helfen und da sagte dieser Mensch von dem Volk von Pharaon, O Musa, willst du denn mich töten, wie du gestern eine Menschenseele getötet hast? Du willst ja nur ein Gewalttäter im Land sein und du willst nicht zu den Hilfsstiftern gehören. Ayah 19. So sprach es sich rum, dass Musa a.s. derjenige war, der den Mann getötet hat und Pharaon wollte ihn dann umbringen, so kam ein Gläubiger von den Leuten, von Pharaons Leuten, zu Musa a.s. und hat ihn gewarnt. Und er sagte ihm, dass eben Pharaon vorhat, ihn zu töten, also versucht zu entfliehen, damit Pharaon dich nicht umbringt. Auf seinem Weg fand Musa einen Brunnen auf seiner Flucht. Und er bemerkte, wie zwei Frauen sich nicht trauen, Wasser zu holen von diesem Brunnen, weil andere Männer am Brunnen waren. Und Allah sagt, als er nun zum Wasser von Madian kam, fand er dort eine ganze Gemeinschaft von Menschen, die ihr Vieh tränkten. Und er fand außer ihnen zwei Frauen, die ihre Tiere fernhielten. Er sagte, was ist mit euch beiden? Sie sagten, wir tränken unsere Tiere nicht, bis die Hirten ihr Vieh weggetrieben haben. Und unser Vater ist ein hochbetagter Greis. Ayah 23. So hat ihnen Musa a.s. geholfen, damit sie auch Wasser bekommen aus diesem Brunnen. Und das haben diese zwei Frauen ihrem Vater erzählt. Also hat er ihnen gesagt, ruft ihn, und er wollte ihn einladen. Und da kam einer dieser beiden Töchter, und Allah azzawajal sagt, da kam die eine von den beiden zu ihm, indem sie verschämt einherging. Sie sagte, mein Herr ruft dich, um dir den Lohn dafür zu entrichten, dass du uns die Tiere getränkt hast. Ayah 25. Die Gelehrten sagten, indem sie verschämt einherging, bedeutet, indem sie ihr Gesicht bedeckt hat. Und dies zeigt also, wie edel diese Frau war. Es ist auch verbreitet, dass es sich hier um den Propheten Shu'aib handelt, ja, dass er der Vater dieser zwei Frauen ist. Allerdings haben einige Tafsir-Gelehrte erklärt, dass der Prophet Shu'aib kurz nach Ibrahim a.s. gelebt hat und nicht erst später, ja, also zur Zeit von Ibrahim und Lot, also kurz danach, wobei Musa circa 400 Jahre danach lebte. Ja, und deswegen ist es nicht Shu'aib, der Prophet, der erwähnt wurde. Warum sind einige der Ansicht, dass es Shu'aib ist? Weil hier das Gebiet Medien erwähnt wurde, und Medien ist genau das Gebiet, wo auch Shu'aib, der Prophet, geschickt wurde. Der Vater sagte zu Musa, ich will dich mit einer dieser meiner beiden Töchter verheiraten, unter der Bedingung, dass du 8 Jahre in meinen Dienst trittst. Wenn du sie aber auf 10 voll machst, so steht es bei dir, ich will dir keine Härte auferlegen, du wirst mich, wenn Allah will, als einen der Rechtschaffenen finden. Ayah 27. Und so blieb er tatsächlich auch die 10 Jahre bei ihm und heiratete eine seiner Töchter. Und danach ging Musa a.s. weg mit seiner Ehefrau und fand das Feuer, das in anderen Suren schon erwähnt wurde, und da kam es zur Begegnung, zu diesem Gespräch mit Allah subhanahu wa ta'ala. In dieser Sura erklärt Allah azza wa jal seinem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass die Rechtleitung nur Allah obliegt. So sagt Allah azza wa jal, gewiss, du kannst nicht rechtleiten, wen du liebst. Allah aber leitet recht, wen er will. Er kennt sehr wohl die Rechtgeleiteten. Ayah 56. Offenbarungsgrund dieser Ayah war, dass der Onkel vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, und zwar Abu Talib, im Sterben lag, und er ging ihn besuchen und erinnerte ihn daran, das Glaubensbekenntnis aufzusagen, weil er noch kein gläubiger Mensch war. Und er wollte aber nicht, Abu Talib hat sich geweigert, und Abu Jahl und andere waren auch neben ihm, und sie haben gesagt, möchtest du denn die Religion deiner Väter verlassen? Und da sagte auch Abu Talib zum Schluss, ich folge dem Glaubensbekenntnis von Abdul Muttalib, also ihren Vätern. Also starb er dann als Polytheist und als Götzendiener. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jal, diese Rechtleitung liegt nicht in den Händen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern Allah leitet recht, wen er will. Und wie wir schon mehrfach gesagt haben, diese Rechtleitung ist auf gerechte Art und Weise. Das heißt, wenn Allah sieht, dass ein Mensch die Rechtleitung tatsächlich möchte, dann hilft er ihm zur Rechtleitung. Aber wenn jemand die Rechtleitung nicht möchte, dann wird Allah Azza wa Jal ihm auch nicht helfen, die Rechtleitung zu erlangen. Zum Schluss der Sura wurde die Geschichte von Qarun erzählt. Er gehörte zu den Ministern und Leuten unter der Herrschaft von Pharaon und war sehr reich. Und so beschreibt Allah seinen Besitz mit der Aussage, gewiss, Qarun gehörte zum Volk Musas, doch unterdrückte er sie. Und wir gaben ihm solche Schätze, dass deren Schlüssel wahrlich eine schwere Last für eine ganze Schar kräftiger Männer gewesen wären. Als sein Volk zu ihm sagte, sei nicht übermütig froh, denn Allah liebt nicht diejenigen Unterdrücker, die zu übermütig froh sind. Ayah 76. Das heißt, er war so reich, dass die Schlüssel seiner Schätze, ja, die Schlüssel, nur die Schlüssel, die die Toren öffnen, wo seine Schätze sind, dass die nicht getragen werden können, von mehreren Männern nicht getragen werden können. Und das zeigt, er war sehr, sehr reich. Aber er war überheblich und sagte, es ist mir nur gegeben worden aufgrund von Wissen, das ich besitze. Also er sagte immer zu, ich muss niemandem danken, das war meine Kunst, ja, das ist meine Fähigkeit, ich bin so klug und so schlau und so gut, dass ich dieses Vermögen hatte. Ja, 78. Und viele Menschen haben ihn bewundert, ja, wie es so oft im Leben ist, ja, wenn man reiche Leute sieht, wohlhabende Leute, dann fragt man nicht, ja gut, aber Sekunde mal, bringt es diesem Menschen etwas? Es geht ja im Leben nicht nur um Reichtum, sondern es geht darum, was man mit seinem Besitz macht, um im Jenseits dann der Reiche zu sein im Paradies. Aber einige waren geblendet von diesem Reichtum und sagten, hätten wir doch auch das Gleiche wie das, was Karun besitzt. Ja, 79. Also sie beneideten ihn. Andere aber, die Wissen haben, die verstehen, dieses Leben ist eine Prüfung. Es geht hier nicht darum, so viel Genuss zu erreichen wie nur möglich, denn der wahre Genuss ist im Jenseits. Zwar ist es erlaubt, wohlhabend zu sein. Es gab auch wohlhabende Propheten wie Suleiman. Es gab wohlhabende Sahabe wie Uthman. Das heißt, es ist erlaubt, wohlhabend zu sein, aber sie haben ihr Besitz benutzt, um die Städte im Jenseits zu bauen, ihre Schlösser zu bauen im Jenseits. Ja, das ist das, was man verstehen muss, und das führt dazu, dass man die Versorgung nur auf Wegen sucht, die Allah erlaubt hat. So sagten andere, aber diejenigen, denen das Wissen gegeben worden war, sagten, wehe euch, Allahs Belohnung ist besser für jemanden, der glaubt und rechtschaffen handelt. Ayah 80. So bestrafte ihn Allah vor den Augen der Menschen, und Allah sagte, da ließen wir mit ihm und mit seiner Wohnstätte die Erde versinken. Und da hatte er weder eine Schar, die ihm vor Allah half, noch konnte er sich selbst helfen. 81. Und das muss jeder von uns verstehen. Entweder du verlässt dein Vermögen, indem du stirbst, oder dein Vermögen verlässt dich, indem es weggeht. Also in beiden Fällen verlierst du. Du wirst nie dein Vermögen mit ins Grab nehmen. Und das sollte jeder von uns wissen, dass man weiß, warum hat Allah mir Geld gegeben, warum hat Allah mir diese Gaben gegeben. Nicht, um in der Dunya zu verweilen, sondern um es zu benutzen, damit ich näher komme zu Allah subhanahu wa ta'ala. Als diese Menschen das gesehen haben, ja, wie das Ende von Qarun war, sind sie wieder zu sich gekommen. Und da sagt Allah, und diejenigen, die sich am Tag zuvor an seiner Stelle zu sein gewünscht hatten, begannen zu sagen, ah, sieh, Allah gewährt die Versorgung großzügig, wem von seinen Dienern er will, und bemisst auch. Wenn Allah uns nicht eine Wohltat erwiesen hätte, hätte er uns wahrlich auch versinken lassen. Ah, sieh, also schaue, den Ungläubigen wird es nicht wohl ergehen. Ayah 82. Danach sagt Allah in Surat al-Qasas, derjenige, der dir den Koran verpflichtend gemacht hat, wird dich sicher zu einem Ort der Wiederkehr zurückkehren lassen. Sag, mein Herr weiß besser, wer die Rechtleitung bringt und wer sich in deutlichem Irrtum befindet. Ayah 85. Diese Ayah bedeutet natürlich zum einen, dass wir alle zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Allerdings erwähnen einige Gelehrte auch einen Offenbarungsgrund für diese Ayah, und zwar als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgewandert ist, war er natürlich traurig, dass er seine Heimstätte verlässt. Und da schickte Allah Azza wa Jal Jibril alayhi salam, um ihm zu sagen, du wirst zurückkehren nach Mekka. Also das war eine frohe Botschaft an den Propheten sallallahu alaihi wasallam während seiner Auswanderung, dass er eines Tages zurückkehren wird, was auch tatsächlich stattgefunden hat. Die nächste Sura ist Surat Al-Ankabut, und diese Sura ist mekkanisch. Und die Sura, Surat al-Ankabut, befasst sich mit den Prüfungen auf dem Weg Allahs. Das bedeutet, wenn du die Religion lebst, wenn du dich bekennst zum Islam, wirst du geprüft. Also das ist eine Gesetzmäßigkeit Allahs Azza wa Jal. Propheten wurden geprüft, Anhänger der Propheten wurden geprüft, die Gefährten wurden geprüft, die Gelehrten wurden geprüft. Denn es geht um etwas Besonderes, es geht um das Paradies und es geht darum, die Standhaftigkeit zu zeigen. Und deswegen gehörte zu den wichtigsten Bittgebeten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass er gesagt hat, O du, der du die Herzen drehst und wendest, lass mein Herz standhaft sein auf der Religion. Zu Beginn erklärt Allah Azza wa Jal, dass die Prüfung eben allen Propheten gegeben wurde, ja, und er erzählt zum Beispiel von Nuh a.s. und Ibrahim und Lut und Shu'aib und Hud sowie Salih und Musa a.s. und zum Ende der Sura hin wird auch noch einmal zur Geduld aufgerufen. Zu Beginn sagt Allah Azza wa Jal, Alif Lam أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ Aya 1 bis 3 Alif Lam Mim Meinen die Menschen, dass sie in Ruhe gelassen werden, nur weil sie sagen, wir glauben, ohne dass sie geprüft werden? Wir haben bereits diejenigen vor ihnen geprüft, Allah wird ganz gewiss diejenigen kennen, die die Wahrheit sprechen, und er wird ganz gewiss die Lügner kennen. Nach diesen einzelnen Buchstaben Alif Lam Mim wurde hier nicht auf den Koran hingewiesen, wie es gang und gäbe ist im Koran, aber es wurde auf die Prüfung hingewiesen, weil man an den Koran glaubt, weil man eben ein gläubiger Mensch ist. Und dann wurden in dieser Sura einige Prüfungen erwähnt und dazu gehört die Prüfung innerhalb der Familie. Also dass die Prüfung aufgrund des Glaubens schon innerhalb der Familie beginnt. Und zwar sagt Allah Azza wa Jal, und wir haben dem Menschen anbefohlen, seine Eltern mit Güte zu behandeln. Wenn sie sich aber darum bemühen, dass du mir das beigesellst, wovon du kein Wissen hast, dann gehorche ihnen nicht. Zu mir wird eure Rückkehr sein. Da werde ich euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet. Aya 8. Der Offenbarungsgrund für diese Aya war Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu. Als er den Islam angenommen hat, ganz früh in Mekka, hatte seine Mutter natürlich etwas dagegen gehabt und sie hat gesagt, ich werde nichts mehr essen und nichts mehr trinken, bis du diese Religion verlässt. Ja, und nach ein, zwei Tagen ist sie so müde geworden, ja, dass sie fast umgekommen wäre deswegen. Und da sagte Sa'd zu ihr, wenn du 100 Seelen hättest und du immer wieder sterben würdest, würde ich meine Religion nicht verlassen. Also iss oder lass es sein. Danach ging er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und da sprach ihn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sofort an, bevor Sa'd radiallahu anhu überhaupt etwas gesagt hat. Und er sagte, was hast du denn deiner Mutter angetan, so dass Allah eine Aya wegen dir offenbart? Und das bedeutet, Sa'd wurde hier etwas getadelt, aufgrund der Art und Weise. Ja, also selbst wenn seine Mutter ihn versucht zu zwingen zum Unglauben, dann soll er nicht mit seiner Mutter auf diese Art und Weise reden. Deswegen sagte Allah Azza wa Jal, dass man gütig sein soll zu den Eltern, selbst wenn sie einen Menschen zu etwas Schlechtem aufrufen. Ja, dann macht man das natürlich nicht. Ja, man darf niemandem gehorchen, wenn es um eine Sünde geht. Aber wie geht man dann mit dieser Person um? Ja, man muss liebevoll und sanft mit seinen Eltern umgehen, selbst in dieser Situation. Danach warnt Allah Azza wa Jalla davor, sich von der Religion abzukehren, wenn man aufgrund der Religion eine Prüfung erleidet. Allah sagt, und unter den Menschen gibt es manche, der sagt, wir glauben an Allah. Wenn ihm aber um Allahs Willen Leid zugefügt wird, setzt er die Anfechtung durch die Menschen der Strafe Allahs gleich. Wenn jedoch Hilfe von deinem Herrn kommt, sagen sie ganz gewiss, wir sind ja mit euch gewesen. Weiß Allah denn nicht besser Bescheid über das, was in den Brüsten der Weltenbewohner steckt? Ayah 10. Das heißt, man darf nicht Allah Azza wa Jalla anbeten, wann es einem gerade passt und wenn es nicht passt, dann eben nicht, sondern man muss standhaft sein, denn man muss wissen, das ist eine Gesetzmäßigkeit, das ist eine Formel. Ja. Jeder, der zu Allah aufruft, der den Islam lebt, der wird Widerstand erfahren von anderen Menschen. So war es schon bei allen Propheten und allen Gläubigen vorher. Danach werden die Geschichten der Propheten erwähnt, um darauf hinzuweisen, dass auch sie viel Leid erfahren mussten. Und der Name der Sura, Al-Ankabut, geht auf ein Gleichnis zurück, das hier in dieser Sura erwähnt wird. Und zwar sagt Allah Azza wa Jal, das Gleichnis derjenigen, die sich anstatt Allahs Schutzherren nehmen, ist das der Spinne, die sich ein Haus genommen hat. Das schwächste Haus ist für wahr das Haus der Spinne, wenn sie es nur wüssten. Ayah 41. Also erklärt Allah Azza wa Jal hier, dass diejenigen, die andere außer Allah als Schutzherren nehmen, ja, die versuchen Hilfe, Beistand zu bekommen von einem anderen außer Allah, dass sie so sind wie eine Spinne, die ein Haus hat. Ja, dieses Haus schützt weder vor Wind noch vor Hitze noch vor Regen noch vor irgendetwas. Es ist eines der schwächsten Häuser, die es überhaupt gibt auf dieser Welt und schützt eben diese Spinne nicht vor anderen Sachen. Und so sind diese falschen Schutzherren. Ja, man versucht, etwas von der Dunya zu erlangen, indem man das Wohlgefallen dieser Menschen sucht, aber auf Kosten der Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Anschließend erwähnt Allah das Mittel zur Standhaftigkeit, nämlich das Gebet. So sagt Allah, verlies, was dir vom Buch als Offenbarung eingegeben wird und verrichte das Gebet. Gewiss, das Gebet hält davon ab, das Schändliche und das Verwerfliche zu tun. Und das Gedenken Allahs ist wahrlich größer und Allah weiß, was ihr macht. Ayah 45. Also erwähnt Allah Azza wa Jalla hier drei Mittel, damit man standhaft bleibt in der Religion. Die Rezitation des Korans, die Verrichtung des Gebets und das Gedenken Allahs. Das heißt, das sind die Hauptanbetungen, die man vollziehen soll, natürlich zusätzlich zu den anderen. Aber das sind so die Hauptpfeiler, damit das Herz eben gefüllt wird mit dem Glauben, ständig Koran lesen, ständig zu beten, ständig Allah zu gedenken und damit gewinnt man Kraft. Und das war das Ende dieses Juz. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.